da denke ich mir, das gehört eigentlich ins Wien-Museum.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Susanne Neuburger. Sie war 3 Jahrzehnte am Mumok tätig in verschiedenen Positionen und ist heute gemeinsam mit ihren Kolleginnen Elisabeth Gottfried, Vivian Hallermeier und Jelisaveta Gordic verantwortlich für die Arbeit und die Tätigkeiten in einem Verein, der letztes Jahr gegründet wurde, Forum Vor- und Nachlässe. Es ist ein Verein, der sich um die Anliegen und Fragen kümmert, derer, die sich mit künstlerischen Vor- und Nachlässen befassen. Es ist ein Thema, das unter den Nägeln brennt. In meiner Tätigkeit als Kunsthändler bin ich immer wieder mit der Frage konfrontiert, wie tut man weiter, was tut man, wie bewertet man und wie kann man Nachlässe und Vorlässe dabei unterstützen, auch die richtigen Schritte zu setzen. Mit Susanne werde ich also über den Verein sprechen, aber auch über ihren eigenen Weg in die Kunst, was dazu geführt hat, dass sie da ist und ob es nicht vielleicht ganz gut ist, wenn man manchmal ein bisschen out of the box denkt. Ich habe so das Gefühl, dass Susanne genau am richtigen Ort sitzt. Es ist eine unglaublich wichtige Arbeit, die da vollbracht wird und dass sich der Verein ja als Vernetzungs- und Beratungsplattform versteht, möchte ich ganz gern mit der Frage starten, wie denn eigentlich so ein typisches Beratungsgespräch ausschaut.
Also, das funktioniert so, dass wir im Vorhinein eine Checkliste schicken. Mhm. Diese Checkliste hat so 4 Seiten und da fragen wir schon einmal, wie schaut die Sache aus? Gibt es eine Werkliste? Gibt es, wie ist es mit den Erben? Und zum Schluss ist da die Frage, was wollt ihr eigentlich oder wollen Sie eigentlich von uns? Es hat sich herausgestellt, dass dann das oft nicht so stimmt, aber es ist recht gut, wenn man während des Gesprächs diesen Zettel schon mal hat. Mhm. Natürlich schaut man sich dann den jeweiligen Künstler oder die Künstlerin vorher, also ich schaue mir das immer ich fahre sehr viel mit dem Zug und daher schaue ich mir das dann vor dem Gespräch im Zug, schaue ich alles, was ich im Internet finden kann.
Wenn es eine Verbindung gibt.
Wenn es gerade eine Verbindung gibt, ja. Und gleich das dann ab. Du weißt ja aus unseren Vorstandssitzungen, dass wir sehr verschiedene Gespräche da geführt haben, bis jetzt eben zwischen 40 und 50 und jedes war anders.
Ja.
Und,
das ist ja eigentlich schön.
Es ist sehr schön. Für mich auch, es ist auch sehr kurzweilig und es ist auch so, dass dann eben, wie gesagt, da kommen verschiedene Fragen auf und in der Folge, mir fällt auch nicht alles gleich ad hoc ein. Mhm. Zum Beispiel haben wir jetzt das letzte Gespräch gehabt, wo mir eigentlich erst im Nachhinein eingefallen ist, was man da noch alles machen könnte. Mhm. Wir schicken ein Protokoll nach und diese Sachen, die mir da noch eingefallen sind, nämlich zum Beispiel im Wien-Museum auch Kontakt aufzunehmen oder das war ein Fall, wo es um Malerei von einem Künstler ging, der den Holocaust aufgearbeitet hat, selber ein Auschwitz-Überlebender war. Und da sind mir im Nachhinein noch viele Sachen eingefallen, beziehungsweise habe ich den Berthold Ecker angerufen, der hat gesagt, schau, mach doch mal das und das und das, das kannst du auch noch machen. Und dann habe ich noch mit ihm angerufen und so kommt dann ganz eigentlich viel zusammen. Mhm. Das steht dann im Protokoll.
Mhm. Also das heißt, wenn man jetzt auf einem Nachlass sitzt oder als Erbe auf einem Nachlass sitzt oder als aktive Künstlerin, Künstler auf einem Vorlass, dann hat man die Möglichkeit, den Verein zu kontaktieren.
Genau.
Dann bekommt man
einen Termin. Wir machen einen Termin aus.
Ja, und man bekommt so einen schon einmal so mit eine
Checkliste,
ein paar Punkte, um sich auf diesen Termin
vorzubereiten.
Damit man nicht ganz blank
daherkommt. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil dann können sich die Leute auch ein bisschen bündeln. Mhm. Bei einigen Dingen weiß man schon, wenn jemand kommt, dass der auch noch ein zweites Mal kommen müsste. Okay. Ja, ja, das ist auch klar. Aber es dauert, wie gesagt, eine Stunde. Wir sind meist zu zweit. Wir sind im Büro ja jetzt zu viert, aber alle mit sehr geringen Stundenanzahl. Aber die Gespräche werden zu zweit geführt und einer schreibt mit.
Okay. Naja, ich sage jetzt mal, vier Augen sehen mehr, ja, vier Ohren
und,
hören mehr.
Und wir haben auch, und wir sind auch sehr unterschiedlich, haben unterschiedliche Erfahrungen. Ich habe halt mehr so die praktische Erfahrung durch meine langjährige Tätigkeit am Momok. Und die anderen haben halt, bringen andere Dinge ein. Ja. Also es ist, wir sind, glaube ich, ein sehr gutes Mischmasch an Personen.
Das wäre jetzt meine, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wenn dann jemand kommt und das und sitzt, also da geht es ja oft darum, dass man einfach so eine, auch das Gefühl hat, dass da jemand sitzt, der einem mal zuhört, der das Problem versteht, der, genau, der diese Fragestellungen schon einmal durchgespielt hat. Du hast eine Vergangenheit am Mumok. Du hast dich also dein ganzes Leben bis jetzt mit der Kunst beschäftigt. Das heißt, aber von einer musealen Seite her, was ist jetzt anders? Ich meine, ist das jetzt...
Ja, vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich eine andere Ausbildung hatte als viele in Österreich, insofern, als ich in Deutschland ein sogenanntes Museumsvolontariat gemacht habe. Das gibt es ja nach wie vor bei uns leider nicht. Der Bund macht immer wieder Anstrengungen, sowas einzuführen. Das gibt es in Deutschland an den großen Häusern München, Berlin, Köln. Also dort ist es wahrscheinlich am interessantesten. Und ich habe meine Dissertation in Rom gemacht, Rom und Florenz, und war sehr viel an der Herziana in Rom und habe immer schon gewusst, ich will ins Museum. Und da haben die Kollegen dort mir gesagt, ich soll mich in Deutschland bewerben. Für so ein Museumsvolontariat. Das habe ich auch gemacht. Ich habe es in München, ich wäre sehr gern nach Köln gegangen, habe es aber für München und Berlin bekommen. Habe mich dann für München entschieden. Ja. Bin nach München gegangen und...
Also das war nach Rom.
Ich habe 79 maturiert und bin 80 nach... war dann noch mit einem Stipendium in Rom ein halbes Jahr, habe das unterbrochen, eben um dieses Volontariat zu beginnen. Ich habe mich total gefreut, weil ich habe immer schon gewusst, Museum. Und habe das angefangen. Das ist so, dass man dort man kann sich zwei Häuser aussuchen. Bei einem wird man zugeteilt, das ist meist die Münzsammlung. Das war ein zartes Jahr, ein halbes Jahr. Aber alles andere war toll. Ich bin dann noch ein Jahr länger geblieben mit einem Thyssen-Stipendium an der neuen Pinakothek. Die ist damals eröffnet worden. Das war eine sehr schöne Zeit. Und ich habe das im Unterschied zu dem, würde jetzt mal sagen, schwierigen Studium, das mir nie so gelegen ist, mir ist auch nie dieses Institut so gelegen.
Kunstgeschichte.
Das Institut für Kunstgeschichte.
Warum nicht?
Die ersten vier Jahre, eigentlich wollte ich die ganze Zeit aufhören. Ich habe im Nebenfach Romanistik gemacht und habe sehr viele Seminare dort in Literatur vor allem gemacht, Italienisch vor allem, und habe zum Glück, sage ich heute, nicht Französisch können, weil man muss zwei Sprachen können, wenn man Hauptfach ist. Also ich hätte vielleicht Französisch lernen können, aber das stand auch nicht zur Debatte und vor allem nicht so schnell. Und das heißt, ich bin bei der Kunstgeschichte geblieben. Ich habe dieses Studium, das war ein bisschen in einer Krise, sozusagen, wie ich 72 begonnen habe, da waren die großen Meister wie Pecht und so, die waren gerade alle weg. Und also so im Nachhinein, wenn ich mir auch so die Skripten oder das Material anschaue, ich habe da nicht sehr viel verstanden. Ich bin dann nach Florenz gegangen, 1976, um eine Dissertation zu beginnen, und ich gehe in das Deutsche Historische Institut und da ist der erste Vortrag und die erste was weiß ich was, und ich denke mir, Gott sei Dank habe ich nicht aufgehört.
Ja.
Und dann habe ich das gemacht und war dann auch in Rom.
Ja, weil ich glaube, du hast vorher gesagt, du hast 79 maturiert, aber du hast promoviert.
Guter Fehler, oder? Ja. Ich habe 72 maturiert und 79 promoviert, ja. Und ich war dann eben in dieser deutschen Community und die haben mir sehr zugeredet, mich in Deutschland zu bewerben. Die haben mir vielleicht auch ein bisschen geholfen. Und dann war ich in München und habe das sozusagen sozusagen von der Pike auf alles nochmal gelernt. Mhm. Auch viele praktische Dinge. Ich bin dann, weil in Wien 1983 war das, glaube ich, eine Stelle frei war im damals Museum Moderner Kunst, also heutigen MUMOK, eigentlich nur für ein Jahr hierher gekommen. Es war dann das aus und das Stipendium war aus und ich habe auch einen Job gebraucht natürlich, war dann auch ja auch schon sehr lange weg von Österreich und habe mir auch gedacht, vielleicht gut. Es war auch eine Stelle im Kunsthistorischen damals frei, für die ich mich auch beworben habe. Und das war eine sehr lange Bewerbungsfrist und eine Bewerbungsgeschichte, könnte man fast sagen. Also ich habe es nicht gekriegt. Und Direktor Ronte hat dann zu mir gesagt, was wollen Sie mit diesem alten Zeug? Jetzt arbeiten Sie sich doch ein bisschen ein und bleiben Sie bei uns. Mhm. Mir sind die Tränen runtergeronnen, fast. Aber es war die Chance meines Lebens eigentlich im Nachhinein betrachtet, sozusagen in die zeitgenössische und moderne Kunst überzuwechseln.
Weil das war damals nicht der Plan.
Nein, der Plan war, bei gewesen, den Alten zu bleiben. Ja. Und ich war auch gut ausgebildet, ja, italienische Malerei, 17. vor allem.
Aber so war dann der Weg in die Zeit.
Ja, und ich bin dann eben geblieben in den halben Stellen und so weiter und habe eigentlich dort in dem Haus, da haben viele zu mir gesagt, die anderen kaufen ein, aber von dir hört man nichts. Aber ich habe einmal dieses ganze Museum, so wie ich es gelernt habe, auch in München von unten einmal ein bisschen aufgerüstet und habe viel inventarisiert oder nachgeordnet oder mal Aufkleber für die Bilder organisiert und die Actors geordnet und alles, was man halt Basisarbeit. So in Basisarbeit im Museum. Und bin eigentlich dadurch auch immer auch gern bei solchen Sachen geblieben. Okay. Dazu sind dann auch später auch eben gekommen, deswegen ja die Arbeit jetzt, viele Schenkungen, Nachlässe. Ich habe zum Beispiel das MUMOK besteht ja aus zwei großen Sammlungen, der Ludwig und der Hahn. Der Hahn, der in Österreich ja gar nicht so geschätzt war, ich habe in den 90er Jahren da hat es diese USIA-Reisen gegeben, also man war eingeladen, einen Monat sich Amerika anzuschauen. Da bin ich quer durch Amerika gefahren und jeder hat mich gefragt, du kommst doch dort her, wo die Hahn-Sammlung ist. Okay. Ich mich sehr gewundert, weil ich habe die Hahn-Sammlung natürlich schon gekannt, aber es war mir nicht klar. Ich habe dann sehr viel mit der Hahn-Sammlung gearbeitet, die sozusagen, das sagt auch Beuys in einem Interview, er sagt, in den 60er Jahren, als so die großen Sammlungen kommen, also es werden ja in Amerika die großen Pop-Art-Sammlungen versteigert und da kaufen Ströher und einige Ludwig kaufen aus den großen Pop-Art-Sammlungen. Und da sagt Beuys in einem Interview, der mit dem Ströher in Frankfurt, glaube ich, die Ausstellung aufbaut, sagt, wirklich wichtig ist die Sammlung Hahn. Schaut euch doch die Sammlung Hahn an, die schon immer in die Nähe Avantgarden gegangen ist, in sozusagen performativen Sachen.
Mutig wo viel gesammelt.
Ja, die hat der Hahn in Köln gesammelt, also Köln sowieso das Zentrum der Avantgarde und der hat eine Sammlung von modernistischen Bildern gehabt, die hat er abgestoßen und hat da richtig das gekauft, von dem er nie hätte wissen können, zu dem Zeitpunkt, was es mal wird. Ja. Gut, die Hahn-Sammlung, ich habe dann mit der Frau Hahn Kontakt aufgenommen, die leider im letzten Jahr verstorben ist und war dann öfter bei ihr zu Hause und habe dann eigentlich gegen den Willen des damaligen Direktors die Bibliothek noch gekauft.
Entschuldigung, muss ich dazwischen grätschen. Gegen den Willen des Direktors? Ja. Wie funktioniert
wie geht
das?
Das geht so. Wir durften in der Zeit die Kuratoren durften 3.000,
also noch direkt.
Nein, das war dann schon unter Köb. Ja. Wir durften 5.000 Euro selbst ausgeben. Also die Sache war, wenn ihr wohin kommt, was 5.000 Euro kostet und ihr wollt es, kauft es. Ja, okay. Da habe ich zur Frau Hahn gesagt, Frau Hahn, ich habe 5.000 Euro. Und, ja, und dann, da waren alles diese ganzen Ausgaben von Lorenz Wiener und der Attitudes-Katalog, weil der hat damals noch nichts gekostet, ja. Und haben eine wunderbare Bibliothek, die ganze Pop-Art-Literatur eigentlich, alles, was erschienen ist, zu Beginn. Warhol rauf und runter und so weiter. Und jetzt hat mir die Bibliothekarin unlängst mal gesagt, sie hat es auf 800.000 geschätzt.
Okay. Und hast du es bekommen für die
5.000? Ja, und dann haben sie sich wahnsinnig aufgeregt, dass der Transport noch mal ein Tausender kostet. Mhm. Das weiß ich noch.
Okay.
Und, aber
Was sagt der Köp?
Das weiß ich nicht, könnte man fragen. Oder? Aber es war keine Begeisterung. Im Nachhinein hat sie natürlich herausgestellt, dass das eigentlich ein sehr guter Kauf war. Mhm. Aber ich habe zusammen mit meiner Kollegin Eva Badura sehr viel mit Schenkungen und Nachlässen, wobei sie noch viel offensiver war und auch sehr viel hochpreisigere Dinge durch den West sozusagen an Land gezogen hat. Aber wir haben oft zusammen wirklich sehr schöne Schenkungen bekommen, wie zum Beispiel den fotografischen Nachlass vom Heimrat Becker. Mhm. Und nur ein Beispiel, aber auch mit anderen zusammen. Also es war in der Ära Köp und auch in der Ära Kraus, also solange wir da waren, wir waren nicht die ganze Zeit mehr da, ein sehr großes Thema, sich Nachlässen, Schenkungen, sozusagen diesen Dingen auch ein bisschen nachzugehen und schauen, was da noch, sozusagen die Mittel sind immer wenige, das Ankaufsbudget übersteigt kaum 200.000 Euro. Die Stiftung funktioniert ja so, die Österreichische Ludwig-Stiftung funktioniert so, dass die ja ein eigenes Gremium hat und die Vorschläge, die die einzelnen Museen machen, erst durch dieses Gremium durch müssen. Mhm. Und und mit diesem Hintergrund hat es mich besonders gefreut, jetzt komme ich wieder zurück, dass mich die Olga Okoneffen mal gefragt hat, wie wäre es mit Nachlässen und Vorlässen? Mhm. Du hast doch so viel da gemacht.
Bevor wir jetzt, da schließt sich jetzt, da kommen wir jetzt wieder zum Kern, aber noch eine kurze Frage. Mhm. Wart ihr damals im Mumok auf der Jagd nach Schenkungen und nach Nachlässen, schon, die wichtig waren? Oder ist euch das aufgrund des musealen Status, ist es euch zugeflogen?
Es ist uns, natürlich haben uns auch Leute angerufen und
immer ja nicht.
Wie?
So, also es melden sich eher die man nicht braucht. Und,
es ist natürlich auch, wo du nicht. Wir haben zum Beispiel uns sehr lang bemüht, glaube ich auch beide, um den Nachlass vom Ernst Schmidt Junior, weil der ja auch zu dem ganzen Aktionismus-Komplex, für den ja die EWA verantwortlich ist und den sie ja wirklich ganz toll auch eben ausgearbeitet und fürs Haus erworben hat. Da haben wir... Es war manchmal schwierig, ja. Da sind wir, glaube ich, 10-mal irgendwo zu Besprechungen gegangen. Aber schlussendlich war er dann da. Wir haben auch eine sehr schöne Ausstellung gemacht. Und das hat eben gut zu den Filmen und zum Wiener Aktionismus gepasst. Er war damals, glaube ich, ist im Filmmuseum, damals noch im 19. Bezirk, war er gelagert und die haben sich nicht so gefreut, dass wir den abtransportiert haben. Aber wir haben. Selber geschaut. Ja. Ich war auch, ich habe auch Besuche gemacht, aus denen nichts geworden ist. Und zum Teil natürlich auch Forderungen, Dinge zu kaufen, was durchaus auch realistisch war, in dem Fall nicht. Es gab auch immer wieder den Modus, eins kaufen, eins schenken oder sowas. Mhm. Das auch. Aber ich finde, dass, ich würde jetzt im Nachhinein sagen, dass das schon auch von den anderen Kuratoren, auch Kuratoren und Kuratorinnen, schon offensiv betrieben wurde, auch vom Rainer Fuchs durchaus mit der Ingeborg Strobel und so.
Also du bist auf jeden Fall, also meine Frage davor war, du hast viel gesehen, du hast dich viel mit Kunst beschäftigt, du hast dich auch mit dieser Frage beschäftigt, was den Verein von Nachlässe jetzt auch betrifft.
Genau.
Dich hat die Olga dann gefragt, wie schaut es aus? Hast du ein bisschen Zeit?
Ja, genau.
Und jetzt ist das angelaufen. Ich glaube, es ist jetzt im zweiten Jahr.
Genau. Es ist sozusagen im März 24, glaube ich, haben wir das Büro bezogen. Mhm. Und es ist, finde ich, sehr gut angelaufen. Es war ja, sind ja nicht nur die Beratungsgespräche, sondern es geht ja auch darum, sozusagen einen Unterbau für den Verein zu finden. Du weißt es von den Vorstandssitzungen, der Leitfaden und die Checkliste und die Werkliste. Das wurde parallel gemacht, vor allem von Vivian Hallermeier, die da sehr gut war. Zum Teil mit anderen zusammen. Wir haben gleich versucht, uns zu vernetzen. Zum Beispiel die Werkliste haben wir mit der IG Bildende Kunst gemacht. Da hatten wir letzte Woche auch eine interessante Veranstaltung. Wir haben diese Werkliste, man würde es nicht glauben, es gibt in Deutschland einige Wissenschaftler oder Künstlerinnen in dem Fall auch, die sich mit Werklisten beschäftigen. Du würdest es nicht glauben, wenn man vom Museum diese Systeme wie Museum Plus oder Artlib oder was weiß ich kennt, denkt man, das ist schon das Höchste der Gefühle. Wir haben dann einen kleinen Workshop mit einer Frau Hauen gemacht. Ich habe nur so zugehört, das haben mehr die Vivian und die Mitarbeiterinnen eben von der IG gemacht. Ich habe zugehört, weil es mich sehr interessiert und du glaubst nicht, in welche Feinheiten du da kommen kannst. Das haben wir gemacht, die Werkliste ist fertig und wir haben sie dann in einer kleinen Runde mal vorgestellt mit der IG. Da sind ungefähr 20 Künstlerinnen oder 30 Künstlerinnen gekommen. Stellte sich heraus, es hat keine eine ordentliche Werkliste.
Also Werkliste heißt, Inventar, was sagt man, Werkliste. Was gibt man als Anleitung?
Genau.
Man hat das Atelier voller Kunst, was
ja,
sind die ersten Schritte?
Ja, du musst dich ja irgendwie orientieren, was hast du, nicht? Mhm. Du kannst auch nur eine Liste am Papier machen, du hast 1, 2, 3, aber du musst auf jeden Fall die Nummer mit dem Lager verknüpfen, sonst findest du ja nichts mehr oder der Nächste findet nichts mehr, nicht? Und,
aber und, das würde mich jetzt interessieren, wenn so aus deiner Praxis, gibt es, also für mich gibt es so Menschen, die widmen sich ihrer Arbeit, also im Atelier,
ja.
Künstlerinnen und Künstler, die sagen dann irgendwann einmal, ich habe den Zeitpunkt verpasst.
Genau, sagen sehr viele. Und alle,
Listen
die
zu
dort
machen. Und
bei dieser Veranstaltung
genau,
waren.
Ja. Und irgendwann wird das dann zu groß und dann weiß man nicht mehr und dann denkt man sich, okay. Gibt es diese Fälle, wo wirklich von Anfang an einfach gut Buch geführt wurde? So,
ich glaube, dass es eine jüngere Generation sehr wohl schon macht.
Ja.
Und es gibt einzelne schon. Und wir haben auch neulich von einer Künstlerin gehört, die in ihren 80ern ist, die hat gesagt, sie hat so viel laufende Arbeit, sie hat für sowas keine Zeit. Und das ist eigentlich was man sehr oft hört. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wer der Wally Export das gemacht hat, vielleicht die Assistentinnen oder dann der Linz, nicht? Da ist ja der Vorlass nach Linz gekommen. Also, weiß ich nicht. Ja. So jemand wie der Franz West wird immer jemand gehabt haben, die Lasnik auch. Ich weiß. Aber sonst, glaube ich, ist da.
Also ich hatte jetzt, hab zu tun mit dem Elmar Trenkwalder, Bildhauer, der hat natürlich, also diese großen Keramiken.
Ja, ich habe sie neulich in Linz gesehen, die war schon toll, tolle Ausstellung.
Und ich habe ihn auch gefragt, wie schaut es aus so mit, wie viele Werke gibt es, nicht? Und er hat genau gewusst, die Anzahl an Keramiken, weil er einfach von Anfang an da Buch geführt hat, weil ihm das ein Bedürfnis hat. Es kommt ihm natürlich zugute, dass es jetzt nicht in die Tausende geht, weil das einfach komplizierte...
Ich kann mir vorstellen,
so,
das ist anders,
wenn man jetzt jemand wie der viel zeichnet, viel modelliert, malt, vom Naturell her einfach auch nicht so der, ich sage jetzt mal, genaue, exakte Typ ist vielleicht, aber trotzdem, ich meine, es ist, also du hast gesagt, jedes Gespräch ist anders und jedes Atelier ist auch anders.
Jedes Atelier ist anders und eines ist ordentlicher. Und aber auf jeden Fall müssen sich ja die Erben, zumal wenn sie mehrere sind und teilen, nicht? Die müssen ja wissen, was sie haben auch.
Ja.
Oder sie wissen, zu uns kamen neulich Erben, die sind, glaube ich, zu 9, 6 Kinder aus der ersten Ehe, aus der zweiten so ungefähr, und haben 29 Bilder aufzuteilen.
Okay.
Das war auch interessant. Allerdings, das ist ein Fall gewesen, wo wir an den Herrn Jakoba weitergeben.
Ja.
Das ist ein Anwalt, der auf sowas spezialisiert ist, weil die einen wollen Geld, die anderen wollen es behalten. Also,
aber da gibt es die berühmte Geschichte vom Nachlass Herbert Böckel.
Ja.
Da wurde damals der Rudolf Leopold beauftragt, diesen Nachlass zu teilen, weil da gab es auch viele Erben.
Ja, die sind viele Kinder.
Und er hat das auch gemacht und hat am Häufchen gemacht, das alles. Aber er hat gesagt, die Gruppe am Waldrand, das Bild, das heute im Leopold-Museum hängt, das ist so extraordinär, dass man es nicht einem, das muss geteilt werden. Also das hat er quasi gesechzehntelt oder so und hat halt dann so, und hat aber in dem Moment, wo er das geteilt hat, hat er schon begonnen, die ersten Teile zu kaufen.
Ja, ja.
So lange, bis er dann mehr als die Hälfte hatte und dann hat er sich dieses Bild gesichert. Das ist natürlich jetzt nur eine Anekdote, aber ich glaube, dass es bei der das ist ja dann in einem zweiten Schritt dann, glaube ich, wichtig. Mhm. Ich glaube, dass so eine rechtliche Beratung wichtig ist.
Ja, die rechtliche Beratung können wir natürlich nicht bieten. Genauso, wir hatten einzelne Fälle, wo es darum ging, eine sehr kranke Künstlerin, darf sie noch unterschreiben? Darf sie noch, was darf sie noch machen? Was muss die, sozusagen die Personenvertretung, was darf die machen, was darf die nicht machen? Wie schaut es mit ihren Rechten? Da ging es sehr um die Rechte, da fragen wir die Bildrecht natürlich und haben auch gleich die Antwort und haben das gleich auch weitergeben können.
Naja, ich denke mal, also grundsätzlich war ja die Idee oder ist ja der Anspruch, als Beratungsstelle zu
agieren. Es ist eine Beratungs- und Vernetzungsstelle.
Und ich glaube, der Kontakt zu Museen ist da genauso gewünscht und wichtig wie der zu Galerien oder in den Handel oder auf die Uni.
Zu jedem eigentlich,
und zu den in die Ateliers. Weil du vorher gesagt hast, dieser Leitfaden und von der Unterschiedlichkeit dieser Ateliers, kann man eigentlich so einen allgemeinen Leitfaden überhaupt rausgeben? Weil es ist schwierig, ich stelle mir schwierig vor.
Ja, das war eine zahre Geschichte und da verdient die Kollegin Vivian wirklich nochmal ein Lob. Am Anfang haben wir alle da sozusagen mal, es gibt ja so viel Literatur und wir haben einfach die Literatur auch exzerpiert und daraus genommen. Und dann hatten wir auch interessante Treffen mit den Schweizer Kollegen, die sowas gemacht haben in Basel und Zürich. Und haben uns auch angehört und angeschaut, die haben auch Publikationen rausgegeben und haben da auf dieser Basis eigentlich das erarbeitet. Das ist jetzt, also du hast eine umfangreiche Literatur, auf die du dich stützen kannst. Und wir haben sehr geschaut, was machen die machen Sachen anders als wir machen. Die zum Beispiel, wenn mir jetzt so gleich was einfällt, zum Beispiel, es kommt jemand, ein Künstler, der hat Vorzeichnungen für Fresken oder Mosaike für Gemeindebauten. Da denke ich mir, das gehört eigentlich ins Wien-Museum. Und da rufe ich dann schon die Kollegin, ich weiß auch, wer das macht dort, da rufe ich die dann schon an und sage, wollen Sie sich das nicht anschauen? Aber was dann passiert, wissen wir oft nicht. Die wollte das in dem Fall auch schenken. Also ich denke mir, das gehört schon daher wahrscheinlich. Die machen, also diese Schweizer Kolleginnen machen sowas nur fallweise. Also ich denke mir, wenn ich schon was weiß und ich schon einen Kontakt wohin habe, wenn ich zum Beispiel für diesen einen Maler, der sozusagen mit dem Holocaust, wenn ich einen Kontakt nach Wat Yashem habe, dann mache ich das. Oder wenn ich in Köln jetzt jemanden gut kenne, dann mache ich das. Weil das kostet mich ein Telefonat oder zwei Mails und das mache ich gern.
Wenn man jetzt, wie schaut das so aus? Wer meldet sich jetzt bislang beim Verein? Sind das Nachlässe, die händeringend nach Hilfe suchen, wo vielleicht auch Zeit im Verzug ist oder kommen auch eigentlich junge Künstlerinnen und weil da könnte man grundsätzlich sagen, also Schritt 1, fotografieren, was das Atelier verlässt und einmal, also diese Werkliste, die sollte man eigentlich so früh wie möglich beginnen. Genau. Also das könnte man eigentlich an dieser Stelle jetzt einmal jedem und jeder Künstlerin, am Beginn ist.
Es kommen Ältere und auch bei der Veranstaltung, bei der IG waren sozusagen alle über 50, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist natürlich das Thema, dringender ist. Jüngere eigentlich wenige, um Ausnahme. Also bei dieser einen Künstlerin, die ich vorhin schon erwähnt habe, die dann verstorben ist.
Aber man sollte, ich glaube, man könnte schon da diesbezüglich die Wahrnehmung schärfen. Und ich glaube, das ist, halt, das ist so als Side-Effekt kann man das schon angehen. Damit man auch sagen kann, es ist gut, also die Komplexität oder Schwierigkeit, die mit der wir dann manchmal konfrontiert sind, wissend kann man sagen, es gar nicht so weit kommen zu lassen. Ne?
Wir haben ja heute am Nachmittag eine Veranstaltung mit dem FÖK, also mit der Kunstgeschichte-Verein. Und da haben sich sehr viele, auch Jüngere, angemeldet. Da geht es aber darum, dass wir ja oft, dass jemand hat jetzt das Werk, er ist selbst sehr alt oder er will nicht, er kann nicht, hat auch keine Zeit, könnte das eine Kunsthistorikerin aufarbeiten. Mhm. Und dieser Termin heute hat auch den Zweck, vielleicht auch Kolleginnen da zu motivieren, die dann natürlich von dem entsprechenden Nachlass bezahlt werden, um Werklisten zu machen. Das findet heute statt. Das ist einer unserer Vernetzungsgeschichten. Die andere Vernetzung ist ja mit der Uni, dass dort eben ab jetzt, es läuft schon, ein Seminar von Professor Egenhofer stattfindet. Dem haben wir uns zusammengesetzt und sieben interessante Nachlässe mal herausgesucht oder definiert. Der fängt jetzt da mal an, er möchte es auch länger machen. Also es ist gerade erst angelaufen, es ist für ihn, glaube ich, auch ein bisschen Neuland. Es ist halt eine Übung oder ein Seminar. Und da sind wir eingeladen, im November mal uns nochmal dort vorzustellen. Und da sind wir dann auch interessiert, wie geht es. Oder zum Beispiel haben wir durch den Dieter Bogner das bildnerische Werk von Friedrich Zerhaar kennengelernt. Ja. Ich war mal dort, habe auch die Familie Zerhaar getroffen. Und war wirklich sehr erstaunt. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber kurz geredet. Und vielleicht machst du ja noch mal eine Ausstellung. Ja, also jedenfalls hat die Frau Zerhaar dann gefragt, ob ich das aufarbeite. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht mehr im Alter und ich mache das nicht. Ich habe ja auch gar keine Zeit. Und da zum Beispiel suchen wir auch noch jemanden. Aber vielleicht ergibt sich das entweder heute, also muss sich vielleicht nicht heute ergeben, aber es wird sich irgendwie, oder sogar auf der Uni, dann werden wir dasselbe nochmal auf den Akademien machen. Also da wird irgendwann mal was in Schwung kommen, wo sich vielleicht, das ist jetzt nur ein Beispiel, einer findet, der den Zerhaar-Nachlass aufarbeitet. Da ist auch ein interessantes Phänomen, das du wahrscheinlich auch gut kennst. Da hat der Dieter Bogner vorgeschlagen, wir schnüren gleich am Anfang sieben oder kann man mehr Pakete schnüren und die gehen in die große Welt. Also die gehen, was weiß ich, nach Amerika.
Metropolitan Museum.
Die gehen ans Metropolitan natürlich und die gehen natürlich nach Paris und London und so weiter. Dann habe ich zum Dieter gesagt, Dieter, ist aber eigentlich sehr schade, weil damit ist das Werk auch zerstreut. Wir müssen, wenn wir es auch, und das ist ja auch ein Anspruch von allem Anfang angewiesen, sozusagen auch die österreichische Kunst zu beleben und da auch einiges zu bieten, dann musst du sozusagen, zumal in dem Fall, die Familie Zerhaar einen Kunsthistoriker zahlen könnte, und dann musst du zuerst, kannst du mal ein Werkverzeichnis machen, Fotos machen, und irgendwie wird man doch eine Publikation da zusammenbringen, nicht?
Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite, es geschlossen in den Bauch eines Museums zu bringen, wäre
auch vielleicht... Es sind aber 1000 Stück, zwar so klein,
aber ja. Also ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung noch, es ist ja noch nicht allzu lange her, dass ich mein Studium beendet habe, und gerade im Dissertationsseminar war schon immer wieder die Frage, was gäbe es denn da für interessante Themen noch? Also darüber wird schon nachgedacht an den Unis, und ich finde das sehr interessant, wenn es jetzt da ein Seminar gibt mit dem Herrn Professor Egenhofer.
Da haben wir uns sehr gefreut über dieses. Also wir haben vieles, natürlich nicht alles gelingt, was wir sozusagen anzetteln jetzt.
Ja, ja. Aber dass da vielleicht eine neue Generation an Kunsthistorikerinnen heranwächst, und, die ihre Sinne darauf schärfen, was dann in so einem Fall gefordert ist.
Ja, also eine Werkliste ist natürlich keine Masterarbeit oder so. Aber du kannst sagen, das Verhältnis von Stein zu Papier im Fall von Herrn Huber, ich weiß, gemeinsam mit einem Bergquartier. Ich sage es jetzt mal so flapsig, aber...
Na gut, aber eine Masterarbeit oder eine Dissertation fußt immer auf der intensiven Auseinandersetzung mit einem Werk.
Du brauchst es nicht, weil sonst kannst du ja auch sagen, du nimmst von einem Künstler X nur die Jahre, ein Jahrzehnt auf oder sowas. Dann ist auch schon viel getan.
Ja. Und es kann ja auch dazu führen, dass man vielleicht während des Studiums dann eben sich ein bisschen was dazu verdient.
Das ist der Sinn der Sache. Und wir versprechen uns viel von der Veranstaltung heute. Da hat uns die Olga auch den Saal gegeben am Concordiaplatz. Und da haben sich viele angemeldet auch.
Ja. Ich denke mal, das ist jetzt ganz wichtig, dass man das einfach hinaus kommuniziert. Ich meine, das ist ja auch der Grund, wieso wir jetzt hier zusammensitzen, dass das gehört wird, dass es sowas gibt.
Das ist einer der Vernetzungsgeschichten. Die andere Vernetzungsgeschichte ist, sich mit den Bundesländern zu vernetzen. Ja. Da hat Kärnten sehr gut geklappt, weil es dort die Kärntner Kulturstiftung gibt, die was Ähnliches macht wie wir. Und mit der haben wir jetzt einen Vertrag abgeschlossen. Wir waren im Burgenland im Sommer und haben uns dort die Lage angeschaut. Da waren wir im Atelier von der Fria Elfen und da kam auch der Zuständige vom, glaube ich, Kulturhaus Oberwart ist das, der Herr Lehner kam dazu, der hat uns da aufgeklärt, wie schaut es in Burgenland aus, was hat er gemacht. Es war sehr interessant, also das ist jetzt unser Mann im Burgenland sozusagen. Mhm. Wir waren natürlich in Niederösterreich und das wird sicher was werden, weil wir haben auch den Auftrag von Wien und Niederösterreich natürlich auch Gelder, weil wir kriegen jetzt nur vom Bund und es sollen auch Gelder kommen aus Niederösterreich und Wien. In Wien, da waren wir auch, da sind mehrfach Gespräche schon geführt worden und das ist jetzt im Zuge der Sparmaßnahmen leider sehr in den Hintergrund getreten. Mhm. Aber es wird hoffentlich, also das sind auch Dinge, die der Verein muss auch an sein Budget denken. Wie gesagt, wir sind Teilzeitmitarbeiter alle und haben aber, glaube ich, mit viel Enthusiasmus das ganz gut auf die Beine gestellt und auch unterschiedlichen Zugängen und unterschiedlichen Ressourcen und Erfahrungen ist es eigentlich sehr gut gegangen. Wir sind auch ein sehr nettes Team. Also
das kann ich bestätigen. Also ich weiß aus meiner eigenen Praxis als Kunsthändler, also zu mir kommen immer wieder Menschen mit kleineren und größeren Nachlässen, vielleicht sind es manchmal Teilnachlässe. Ja. Und ich schaue mir das dann eigentlich immer an und manchmal ist dann einfach von der Dimension her so unüberschaubar, dass man nicht einfach sagen kann, da springe ich jetzt hinein, weil das ist ein Fulltime-Job über mehrere Jahre.
Ja, eben. Ja. Jetzt sicher, jeder Nachlass heißt einmal viel Arbeit, oder?
Ja. Das ist eigentlich einmal, glaube ich, ganz wichtig, auch den Verantwortlichen zu sagen, dass es wahrscheinlich nicht ohne Eigenleistung gehen wird. Man kann relativ viel einmal machen, um die Basis zu schaffen, damit dann die nächste Stufe erreicht werden kann. Also du hast jetzt von der Werkliste gesprochen, also einfach mal fotografieren.
Du musst jetzt ja nicht du wirst sehen, die Werkliste, die steht dann ab Dezember, glaube ich, online. Mhm. Du wirst sehen, das ist eine Werkliste, die kannst du endlos auffalten, aber du kannst auch nur ein paar Sachen eingeben. Mhm. Du kannst auch vom Großen ins Kleine gehen, indem du sagst, du hast 20 Blätter Mappe X und irgendwann arbeitest du es einmal auf. Ja. Das kannst du ja auch machen, nicht? Mhm. Also.
Und kontaktieren kann man den Verein über
Telefon oder E-Mail.
Ja, also diese Adressen werden wir in den Shownotes da hineinschreiben. Und wenn man dann dort anruft, kommt man dann gleich zu dir oder zu Vivian?
Da kommt man zu Vivian, wer halt da ist. Ja. Oder jetzt gibt es auch die Elisabetta.
Und dann sagt man, Hilfe, ich habe hier von der Tante drei Zimmer Wohnung voll mit Kunst, help. Und dann findet man bei euch ein offenes Ohr.
Ja.
Jetzt habe ich ja die Erfahrung gemacht, ich habe ja vor ein paar Wochen hier auch mit dem Berthold Ecker gesprochen, der ist ja auch einer, der seit vielen Jahrzehnten in der Kunst
der
unterwegs
jeden
ist.
Jede und jeden kennt, ja.
Und ich sage jetzt mal, auch oft Feuerwehr spielt, weil manchmal ist es ja wirklich so, dass die Entscheidung ist, am Montag kommt die MA48.
Ja, genau.
Also es ist, und weil du gesagt hast, Mittel zur Verfügung stellen. Ich glaube, dass sich eine Stadt oder also ein Land wie Österreich oder eine Stadt wie Wien dessen schon bewusst sein muss, was es auch für eine Verantwortung ist.
Genau.
Und jetzt nicht mal, es ist ja dann oft, also das wäre ja, es ist ja dann auch mitunter ein gutes Geschäft langfristig, ja, wenn man tolle Nachlässe an die Museen bekommt.
Ja.
Das gibt es ja viele Beispiele, so wie dein 5000 Euro Ankauf der Bibliothek.
Nett, gell? Ja.
Also ich meine, wenn du dich damals nicht eingesetzt hättest, dann wäre das vielleicht gegangen nach Zürich oder nach Berlin oder nach Köln.
Genau, wäre woanders hingegangen.
Also das ist ja auch, ich glaube mal, dass man mit so einem Verein, und das sehe ich schon, auch wirklich einen Mehrwert schafft für die Gesellschaft. Und du hast gesprochen, es ist ein spannendes Team. Was gibt es für einen langfristigen Plan für dich? Ich meine, du hast jetzt wie lange warst du im Mumok dann letztendlich?
Ich war sehr lange im Mumok, ich war über 30 Jahre im Mumok, habe aber verschiedene Etappen dort auch erlebt, muss man sagen. Mhm. Also sozusagen die erste Zeit mit den geteilten Häusern, 20er Haus und Bali Liechtenstein, dann eben die Ära Köb im neuen Haus. Dazwischen war die weniger erfreuliche Hegezeit und dann eben die Ära Kraus. Und ich habe mich auch insofern verändert, als ich 2010 Sammlungsleitung übernommen habe. Mhm. Und ab da ab da viele Sachen gemacht habe, die Forschungsprojekte mehr, die Sammlung Forschung, mehr Ausstellungen, mehr Aufarbeiten von Dingen, mehr verschiedene, also sozusagen die Sammlung nicht als totes Inventar zu sehen, sondern da eben einiges zu machen und Kataloge zu machen, Aufarbeitung zu machen. War dann auch, also da habe ich andere Sachen gemacht als sozusagen davor, aber ich habe eigentlich immer viel Zeit im Depot verbracht.
Also ich finde so,
ja, natürlich auch mit anderen. Also ich musste nicht inventarisieren oder sowas, und solche Dinge machen. Aber die Nachlässe oder die sozusagen Schenkungen und haben schon eine sehr wichtige Rolle gespielt. Und ich habe mich sehr gekränkt, dass nach mir, ich bin weggegangen 2019, die Sammlung auf Verwaltung umgestellt worden ist. Bin auch seither nicht mehr ins Mumok gegangen.
Okay, das heißt, also willst du darüber sprechen oder lass uns einfach jetzt mal so?
Nein, ich habe gefunden, wir haben da so viel gemacht und so viel auch aufgearbeitet und sozusagen auch was tot ist, ist tot. Mhm. Man muss was damit machen, sonst ist es auch nicht sichtbar und entwickelt sich auch nicht weiter. Und natürlich auch viele Ausstellungen mit den ganzen Sachen gemacht. Also ich gehe jetzt wieder hin, sehr gerne. Die Ausstellung habe ich mir immer angeschaut, aber ich fand diese Entscheidung sehr schade. Und ich denke mir, der Sammlungsbestand, es ist vor allem in der zeitgenössischen Kunst in vielen Häusern sicher so, dass die Ausstellung und das Kuratoren, also Kurator sein, das cool ist und alles andere ist das fade, aber das stimmt nicht.
Ja. Aber jetzt muss ich sagen, die Sammlung wurde auf Verwaltung umgestellt, was heißt das?
Na, dann werden keine Projekte mehr gemacht.
Ja, also es wird auch nicht mehr.
Es wird schon, es wird sicher sehr korrekt verwaltet, aber es wird nichts mehr damit gemacht.
Also ich bin ein sehr versöhnlicher Mensch. Also ich meine, ich beruhige mich, dass du jetzt wieder gehst.
Klar.
Vielleicht gehen wir mal gemeinsam. Also ich meine, es ist ja etwas.
Ja, gern.
Also ich finde es eigentlich. Also ich bin einfach gerne im Museumsquartier, und ich kann mich dann oft, also ich gehe dann oft auch so ohne Ziel dorthin und dann überlege ich mir ad hoc, ob ich jetzt ins Mumok gehe oder ins Leopold-Museum.
Oder in die Kunsthalle.
Oder in die Kunsthalle, also Thomas Feuerstein, Metabolika im Moment, sehr sehenswert. Mhm. 30 Jahre Mumok, jetzt hoffe ich natürlich, also ich weiß nicht, 30 Jahre vor und Nachlässe,
Ja, es war nicht, ja. Also am Anfang, glaube ich, in der Frühzeit haben die Nachlässe noch nicht so eine Rolle gespielt, da war ich auch nicht so gut eingearbeitet. Also ich habe ja über, ich weiß nicht, ob ich es vorhin erwähnt habe, über gegenreformatorische Bildprogramme dissertiert.
Das ist ein Wahnsinn, weil ich wollte jetzt irgendwie die Brücke schlagen, weil ich wissen wollte, worüber hast du dissertiert? Genau. Weil, also okay, aber sprich weiter. Du hast...
Ja,
Du hast über das Thema noch.
Gegenreformatorische Bildprogramme mit dem Fokus auf eine Kirche in Rom, das war die Quattro Coronati, wo ein großes Programm von einem Florentiner Künstler dort gemacht worden ist. Und im Zuge habe ich auch andere, also ich bin dort, habe dort sehr viel recherchiert und habe das dann in Wien gemacht.
Darf ich da einhaken? Weil ich würde dich jetzt einmal als die Anti-Inselbegabung bezeichnen. und dieser Weg, ja, der zeigt das ja auch nicht, weil über so eine Dissertation zu schreiben und dann den Weg ins Mumok zu finden, auch wenn du gesagt hast, dass es dass sich das kurzfristig unglücklich gemacht hat, und jetzt dahin zu kommen, wo du jedes Mal mit einer neuen Situation konfrontiert bist. Ja. Das sind ja alles Beweise dafür, dass du offen bist, dass du bereit bist, dich auf eine Situation einzulassen. Mhm. Weil ich glaube, dass heutzutage schon die Ausbildung, auch jetzt an der Kunstgeschichte oder wenn man da also jetzt in diese Welt eintauchen möchte, darauf abzielt, dass man sich schon sehr früh spezialisieren muss. Ja. Hast du das Gefühl auch? Oder?
Mir hat letztens jemand gesagt, dass am Institut für Kunstgeschichte, die wollen eigentlich alle Kuratoren für Zeitgenössisches werden. Mhm. Ist ja sehr schön. Mhm. Zu meiner Zeit hat, ich erinnere mich, dass ein Professor gesagt hat, Kokoschka am Anfang ist noch gut, Dresden geht auch noch, aber dann ist aus. Ja. Das war die Meinung. Ja? Also insofern ist das eine Kehrtwendung eigentlich. Ja. Dass das jetzt so ist, dass man mehr zeitgenössisch ist und kuratorisch tätig sein will. Wie ich abgeschlossen habe, hat das Wort Kurator ja nicht gegeben. Wir waren am Anfang alle Kustoden, nicht? So wie die jetzt vielleicht auch noch am Kunsthistorischen. So es ist ja wie ein Forschungsinstitut auch, nicht? Also, dass dieses natürlich toll ist, dass das so ist und dass es so viele Offspaces gibt und so viele Messen und so, wo du so viel auch eben machen kannst. Ja. Das hat es ja in den 80er Jahren natürlich nicht gegeben in dem Ausmaß.
Ja, wobei ich sagen muss, heutzutage, und ich meine, wir sprechen ja hier im Podcast auch viel über Ausstellungen, also dieses fast schon Regietheater-mäßige Eingreifen der Kuratorinnen und Kuratoren in ein Ausstellungskonzept, das ist ja für mich nachvollziehbar. Eine Ausstellung muss heute zu einem alle Sinne ansprechenden Ereignis werden. Am Beispiel der Wotruba-Ausstellung jetzt im 21er Haus. Also du kannst eine schöne Wotruba-Skulptur kannst am Boden hinstellen und es ist toll, oder du machst einen kleinen Sockel.
Du brauchst diese Inszenierung gar nicht.
Du bräuchtest die Inszenierung nicht. Jetzt wird sie aber trotzdem gemacht. Ja? Ja. Die Langmatt-Ausstellung im Belvedere, die Impressionisten, das hat auch einen ganz aufwendigen Einbau. Ich kann das schon verstehen. Ich würde nur die kommende Generation Kuratorinnen und Kuratoren vielleicht dazu ermutigen, nicht immer alles ganz neu sehen zu müssen oder vielleicht bewährte Konzepte über Bord zu werfen. Nicht? Meiner Meinung nach muss man Bilder nicht schief aufhängen, um den Menschen eine neue Perspektive zu geben. Mhm. Und ich glaube, dass wir das so ein bisschen korrigieren können.
Dass man eigentlich rückgehen muss ein bisschen. Wir haben viele tolle Ausstellungen gesehen, auch die kein Design gehabt haben oder kein Display gehabt haben, das einem umgehaut hat. Mhm. Es geht ja eigentlich auch um was anderes, dass du sozusagen in einer Ausstellung eine Lebendigkeit erzielst, wo auch die Dinge miteinander in Dialog treten. Mhm. Das muss nicht unbedingt übers Display sein. Mhm. Das machen auch die Bilder in einer interessanten Ausstellung selber. Mhm. Aber du musst schon irgendein bisschen ein Gefühl für die Dinge haben, meine ich. Yeah. Aber es kann auch sehr einfach sein. Und oft sind Ausstellungen wo die Dinge so nebeneinander hängen, als wäre es ein Buch oder sowas. Mhm. Das muss sich irgendwie ein Connex herstellen. Es muss dich als Person, so wie das der Duchamp gesagt hat, also du bist dann ganz wichtig. Du bist der Betrachter und stehst in der Mitte und bist ein Teil von dem. Und wenn du keinen Kontakt hast oder sich für dich nichts ergibt, dann ist es schade. Natürlich kann man mit Texten und mit allem Möglichen dann natürlich den Betrachter auch gewinnen oder verführen, wie auch immer. Man kann ihn auch mit dem Display verführen, indem er sich wohlfühlt oder sich denkt, ma, schöne Farbe, lauter Wandfarben oder lauter irgendwas, ja.
Nee, ich glaube, das Wichtigste ist, dass der Inhalt mit der Verpackung kongruent ist.
Genau.
Also wenn du mit irgendeinem aufregenden Ausstellungskonzept irgendein Chaos
das tut gar nicht, weil da kommen die Marketingabteilungen und sagen, da muss unbedingt radikal in den Titel, sonst geht das gar nicht und dann ist eigentlich in der Ausstellung wenig radikal.
Ja. Also da gibt es, glaube ich, viel zu tun. Ich glaube, das ist natürlich auch gewissen Moden unterworfen.
Das ist sicher Moden unterworfen, ja.
Ich denke mir immer so, ein schönes Bild. Ich habe unlängst mit dem Günter Holler-Schuster hier gesprochen über den Wolfgang Holliger. Und der hat gesagt, dem Wolfgang Holliger ging das immer um das Bild. Er hat immer, seine erste Frage war, gibt es dort schöne große Wände?
Na sicher,
für seine Bilder. Ja? Aber sein Bild musste so funktionieren, ohne Erklärung, ohne Beipacktext. Ja. Und ich weiß aber nicht genau, in welche Richtung wir uns bewegen.
Ja.
Du bist der Profi, ich bin der Profi, wir gehen anders in eine Ausstellung wie eine Schulklasse.
Sicher, und wir haben jetzt auch schon einiges gesehen. Also wir sind jetzt nicht die Generation, die sozusagen neu, also ich nicht, wir sind ja verschiedene Generationen, aber wir haben vieles gesehen und wir sind nicht die, die was das erste Mal sehen. Und ich habe mich neulich mal gefragt, wie ist es für die Generation, die jetzt zum ersten Mal was sieht? An jetzt, was jetzt so halt in letzter Zeit gegeben hat.
Ja, das lässt sich nur schwer. Also ich versuche das schon in Gesprächen herauszufühlen. Und ich rede, neuerdings schaue ich mir die Ausstellung, wenn ich zu Ausstellungen gehe, schaue ich mir natürlich die Ausstellung an, aber ich schaue mir vor allem auch die Menschen an, die da drin sind.
Ja.
Vor allem bei Eröffnungen, nicht? Weil jede Kunst zieht so ihre Crowd an.
Ja.
Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass die Kunst dann natürlich dann ein bisschen missbraucht wird. Aber ich habe da manchmal so einen Eindruck und eigentlich schon eine recht fertige Meinung in meinem Kopf. Und dann rede ich mit drei Leuten in der Ausstellung und die sind dann ganz anderer Meinung. Und ich denke mir dann so, okay, es gibt immer eine persönliche Meinung, aber es muss einen Grund geben, warum. Und das sind ja keine Deppen in den Museen. Ja? Die machen ja Ausstellungen, die machen das ja aus einem gewissen Grund, die können das nachvollziehen. Und wenn man etwas spektakulär macht, dann kommen halt wahrscheinlich 25% mehr Leute. Also ich glaube, man muss dem schon ein bisschen Zuwendung schenken. Es gibt in meinem Metier, also in meinem Berufsstand, gibt es die heftigen Traditionalisten und die sich alle drei Jahre neu erfinden. Ich hänge da irgendwie so dazwischen. Ich habe unlängst erst wieder einen Katalog in die Hand bekommen von uns aus dem Jahr 1993 und der hat mir eigentlich gut gefallen. Außer, dass halt die Querformate dann in diesem hochformatigen Katalog so aufgestellt waren. Das hat mich gestört. Aber so von da ist einfach ein Bild und da ist ein Text und die Beschreibung und gut ist, nicht? Heutzutage, also wir produzieren Videos, erzählen Geschichten.
Ja. Ohne also, die Geschichte geht das nicht.
Also
nicht?
Es ist so eine, ich weiß nicht genau, aber es ist halt einfach ein Prozess, der nicht aufzuhalten ist und jede Generation definiert das für sich irgendwie auch neu.
Ja. Ich darf ich was in eigener Sache noch sagen?
Auf
von den
Fall.
Nachlässen weg. Ich habe ja, als ich in Pension gegangen bin, 2019 mit einer Kollegin und Freundin, der Hildegund Amanshauser, einen Blog eröffnet. Der heißt Kunst und Nett. Und wir haben uns vorgenommen, sozusagen
kunstund.net. Also www.kunstund.net.
Und
Kunst und zusammengeschrieben.
Ja. Und wir haben uns vorgenommen, sozusagen ein bisschen die Kunstkritik, die ja auch manchmal hier zu wünschen übrig lässt, ein bisschen zu befeuern. Und ich erwähne es jetzt nur, weil ich mein letzter Beitrag, der hat geheißen On Influence. Mhm. Und der hat drei Ausstellungen sozusagen zum Thema gehabt, eine in der Sezession von der Ariane Müller und im Franz Josefs Quai 3 und eine in Graz. Und hat gefragt, warum sich die Künstler jetzt plötzlich so viel mehr als vielleicht davor oder anders als davor mit Vorbildern auseinandersetzen. Mhm. Und das war eine sehr interessante Arbeit, weil die Ariane Müller, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die bezieht sich da auf Cézanne, die macht Bilder wie Cézanne.
Wirklich? Und das hätte ich mir anschauen sollen.
Das ist das, glaube ich, noch im Internet. Okay. Und dann habe ich den Katalog studiert und bin so drauf gekommen, dass nicht mehr Cézanne als sozusagen der Innovator oder was auch immer mehr ihn jetzt bezeichnet, eine Rolle spielt, sondern dass der jetzt ganz was anderes geworden ist. Mhm. Und dass man den jetzt nachmacht und dass die Bilder sind groß, also Cézanne als irgendwer, der ein impressionistischer Aquarellist ist oder so, ja. Aber der Kunsthistoriker denkt sich, aha, ist leicht, wundert sich schon sehr. Und das hat mich sehr interessiert. Also ich gehe dann auch manchmal, so wie du eben gesagt hast, zu einzelnen Themen gerne nach, manchmal eben auf diesem Blog. Und es ist auch sehr interessant, um da eben Veränderungen zu sehen, dass natürlich so durch die neuen Medien und das Ganze eben bedingt auch die Verfügbarkeit anders ist und man mit dem, also dass da so viel reinkommt an Vorbildern, die man, ich glaube, dass also selbst Picasso hat Cézanne mit riesigem Respekt behandelt und dass das jetzt in einer gewissen totalen Verfügbarkeit alles anders wird. Das betrifft auch die Ausstellung natürlich, wo dann so viel wieder reinkommt, wo du eben meinst, man sollte eigentlich was wegnehmen. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber ich finde, es geht auch so in die Richtung, wie dann damit umgegangen ist, dass alles so verfügbar ist in
Aber ich sage jetzt einmal, ich glaube, es kommt natürlich ganz drauf an, wo etwas verhandelt wird. Die Sezession hat wahrscheinlich ganz andere Notwendigkeiten als die Albertina oder sicher. Das Belvedere. Je kleiner die Institution, desto mutiger wird es in der Regel. Innovativer auch.
Ja.
Und ich finde das immer sehr interessant, wenn ich so Karrieren verfolge. Wenn eine junge Kuratorin frei in einem Offspace dann an ein größeres Haus und dann irgendwann einmal landet sie am großen Haus und es ist einfach, und ich glaube, dass da immer ein bisschen was verloren geht. Ja, man kann dann nicht mehr einfach, wie man will. Und ich glaube, man hat dann einfach so diese junge, wilde Phase. Und vielleicht kommt dann hinten raus dann einmal dann die Gelegenheit noch, dann, wenn man dann ganz oben, wenn man dann im Grunde machen kann, was man will, dann wird es wieder innovativ und mutig.
Ja. Ich meine, was man natürlich für die großen Häuser einbeziehen muss, ist dieser Zwang, ne, der ja auf diese Häuser, auf unsere Bundesmuseen nicht vor allem ausgeübt wird, dass die ja eigentlich nach den Besucherzahlen gemessen werden und dass die so also ihre Eintritte haben müssen und so weiter. Also dass das natürlich, glaube ich, schon auch ein starker Faktor ist. Und es ist sehr schade, dass das Ministerium kein anderes Maß anlegt an diese Häuser.
Da gäbe es in einer idealen Welt, würde das ganz anders ausschauen.
Dann würde man
auch dafür Sorge tragen, dass man dann keinen Eintritt bezahlen muss.
Zum Beispiel.
Weil der Umstand, dass diese Eintritte ja auch da sind, bedeutet für viele, dass sie sich das nicht leisten. Ja? Ja. Deswegen ist ja zum Beispiel meiner Meinung nach auch Kunst im öffentlichen Raum so wichtig, weil man da Leute erwischt und einfangen kann, die sich den Eintritt ins Museum vielleicht gar nicht vorstellen können. Und so gesehen, also wir können ja irgendwie gemeinsam an einer idealen, besseren Zukunft arbeiten.
Ja.
Und ich glaube, in dem Sinne gibt es viel zu tun. Also ich meine, wir werden auch deinen Blog gerne in den Shownotes verlinken.
Ja, danke.
Gibst du das Statements ab?
3-4 Mal im Jahr.
Wenn es unter den Fingernägeln brennt?
Ja, wenn es unter den Fingernägeln brennt. Ich habe auch so Lieblingsthemen, wie zum Beispiel das Textile ist ein Lieblingsthema von mir. Da habe ich einen längeren Text über den Heinz Frank geschrieben, den ich sehr gut gekannt habe oder Ausstellungsbesprechungen, also wo ich war zum Beispiel morgen nach Salzburg und mich interessiert sehr diese Ausstellung im Kunstverein. Vielleicht schreibe ich was drüber, wenn mir. Also ich muss es ja nicht machen, es ist sozusagen, ich bin frei und ich glaube, bei den Zeitungen ist es ja so, dass die Journalisten das machen müssen, egal was jetzt ist, nicht?
Die müssen, du darfst.
Ja, und ich darf und ich muss jetzt nicht was
bist doch niemand Rechenschaft schuldig.
Ich bin niemand Rechenschaft schuldig, wir finanzieren uns das selber und können machen. Bekommen aber sehr viele Rückmeldungen, das ist auch ganz...
Ne, das ist schön, Ich meine...
Also das ist eine schöne Sache. Oder ich fahre nächste Woche nach München, da werde ich sicher auch was binden oder so. Oder auch hier gerne, also...
Lenbachhaus, glaube ich, ist in München eine schöne Ausstellung.
Genau, das wollte ich eben sehen,
Also, aber jetzt sagen wir noch zum Abschluss. Wenn du jetzt das Erdgeschoss im Mumok zur Verfügung hättest für 3 Monate und du kannst da machen, was du möchtest. Hast du ein Ausstellungsprojekt, das du immer im Kopf hattest, das zu dem es nie gekommen ist?
Ich habe im Mumok ja so viele Ausstellungen gemacht, habe auch viel verwirklichen können, besonders in der Zeit, wo ich Sammlungsleitung war. Ich habe viel mit der Moderne gearbeitet. Das Haus hat ja eine kleine Sammlung der Moderne, die mit den großen Häusern überhaupt nicht konkurrieren kann. Das ist ja von Werner Hoffmann gekauft worden in den 60er Jahren. Der hat keinen kubistischen Picasso mehr kaufen können oder einen Kandinsky. Also das war alles schon viel zu hoch. Und ich habe sehr gern mit diesen Dingen gearbeitet, unter bestimmten Themen, auch oft dann in einem Display mit Künstlern. Ich hoffe, du hast es nicht überzogen gefunden. Wie gesagt, ich habe viel aufgearbeitet, auch in Ausstellungen. Zum Beispiel hat Nam June Paik, den man vielleicht nicht als Avantgardist bei uns kennt, sondern eher mit seinen späteren Arbeiten, der hat parallel zu einer der ersten Dokumentarausstellungen eine sensationelle Ausstellung gemacht, wo er gesagt hat, ich stelle die Musik aus. Die haben wir rekonstruiert. Das ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsausstellungen. Und ich werde immer auf eine Ausstellung angesprochen, da bin ich jetzt schon ein bisschen allergisch. Die habe ich 2004 gemacht, gemeinsam mit Hedwig Sachsenhuber. Die hat geheißen Kurze Karrieren und das waren über Künstler, die aufgehört haben. Okay. Und wenn ich wohin komme, sagt mir auch jetzt an der Uni, sie haben ja kurze Karrieren gemacht. Da denke ich mir, gut. Ja, also gut, so Themenausstellungen würde ich vielleicht mir suchen. Ja. Ich habe auch eine Ausstellung, du hast mich zwar anders gefragt, aber ich antworte dir jetzt mit vergangenen Ausstellungen.
ich bin schon hartnäckig, ich sage so, das war ein schöner Rückblick, danke. Aber.
Ja. Ich habe einmal eine gemacht über Kunst und Mode in der Moderne und würde vielleicht da gerne auf diesen Gebieten mit textilen Sachen, gibt es jetzt wieder sehr, sehr viel. Würde gern auf diesem Gebiet vielleicht wieder was machen. Ich habe gern sozusagen mich interessiert, wenn ich selber was mache, die frühe Moderne, so 1910 bis 1910, 11, 12 bis zum Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, würde da gerne was machen.
Also auch Wiener Werkstätte und so?
Ja, durchaus alles. Habe da auch immer wieder drüber geschrieben oder so.
Also kann man dich,
engagieren? Ich habe so viele Ausstellungen gemacht und bin eben, wie gesagt, 2019 vom Mumok weggegangen und es hat mir nie leid getan, dass ich keine mehr machen kann.
Na gut, es ist...
Ich habe so viele auch gemacht und...
Und wir haben ja festgestellt, also über die mit deinem Dissertationsthema dann im MUMOG zu landen. Also offenbar ist es auch so, dass du dann manchmal vielleicht Lust hast auch auf eine neue Aufgabe.
Genau, vielleicht, ja. Ja. Vielleicht machen wir noch mal eine CH-Ausstellung, ja. Wir zwei.
Ja. Ja, also sag niemals nie. Ja, also
ja, ich meine, genau.
Der Dieter Bogner ist da ja auch einer, der ja. kurbelt. Ja, ich glaube, also um jetzt vielleicht noch einmal abschließend ja. auf den Verein
ja.
Zu kommen, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sich da eine Gruppe von Leuten gefunden hat, die in sich vereint, die Leidenschaft und die Liebe zur Kunst. Ja.
Ja.
Und du hast es vorher angesprochen, da hat jeder so sein im Hinterkopf, deswegen habe ich auch ein bisschen gefragt, weil jeder hat im Hinterkopf so 4, 5, 6 Namen, wo er sich denkt, das gibt es ja nicht, da müsste man ja eigentlich. Und ich glaube, das ist da eine Plattform zu schaffen, eine Basis, wo das auch diskutiert wird und verhandelt, ist sehr schön. Und ich glaube, darin sehe ich auch die Stärke und die Zukunft eines solchen Vereines, dass man dort einfach, und ich empfinde das so, wenn ich dorthin komme, dann fühle ich mich wohl, weil ich weiß, es hat jeder, also da hat jeder irgendwie so diese gemeinschaftliche Interesse für die
Kunst. Schön, dass du das sagst, ja. Ja.
Ja.
Und ich glaub, es ist auch lustig, ja. natürlich was Neues zu gründen, oder? Was Neues aufzubauen ist auch
absolut,
lustiger, ja. als wenn man in eine Institution kommt, wie in ein Museum, das es schon so lange gibt, ist natürlich ganz was anderes, nicht? Ja.
Ja. Na gut, du hast wie du angefangen hast im MUMOG, hast du es gesagt, das war gerade auch eine Übergang. Ich meine, das gibt es jetzt auch noch nicht ewig. Ja,
ja aber es war gerade eine Umbruchszeit. Ja, da ist dann der Seemann gekommen und hat andere Ausstellungen gemacht. Nicht? Da hat sich auch gerade sehr viel getan. Vor allem hat sich in Wien sehr viel getan. Nicht? Wien als Standort für Kultur und für Kunst hat sich sehr geändert in den 80ern. Nicht? Galerienmäßig und überhaupt.
Also dann blicken wir zurück auf 30 Jahre MUMOG und blicken vielleicht voraus auf 30 Jahre noch am Forum Vor- und Nachlässe.
Das wird sich nicht ausgehen für dich, aber es ist wunderbar, so wie es ist. Und
nein, ich glaube, es ist wichtig, dass dieses Wissen auch irgendwie, dass das aufgebaut wird. Und ich glaube, in so einem Verein gewährleistet ja auch, dass da jetzt Leute ihre Erfahrung einbringen. Und auf diese Erfahrung können ja die zukünftigen Generationen dann auch irgendwie aufbauen. Ja? Also ich glaube schon, also ja. Strukturen, wenn sie gut ausgearbeitet
ich glaub,
werden,
Strukturen
sind belastbar.
Sind wichtig, dass die das mal, ich nehme jetzt nicht an, dass ich hoffe sehr, dass den Verein lange gibt und dass sich der etablieren wird und vielleicht größer werden wird oder sich vielleicht ein bisschen anders werden wird. Aber ich glaube, er ist wichtig und er wird vielen auch helfen. Und
das habe ich schon gehört. Ja. Also jedes einzelne Beratungsgespräch trägt dazu bei, dass was geschieht. In diesem Sinne wünsche ich dir viele, viele interessante Beratungsgespräche.
Danke.
Ich wünsche dir, dass das Metropolitan Museum auf dich zukommt mit der Anfrage für eine schöne Textilienausstellung von der Wiener Werkstatt.
Aber für das hätte ich ja gar keine Zeit.
Und und vielleicht ergibt sich ja mal was, ein gemeinsames Projekt. Und ich danke dir auf jeden Fall für den Enthusiasmus.
Danke für die Einladung.
Und ich freue mich schon auf das nächste Treffen mit dir.
Danke.
Danke. Mit Susanne Neuburger über die Kunst zu sprechen, bedeutet, dass es ganz viele Themen gibt, die Spaß machen. Ich habe jetzt so im Nachhinein das Gefühl, dass dieses Gespräch, das wir geführt haben, auch sehr lebendig ist. Deswegen, weil es ganz viele Momente gibt, wo man kurz mal links abbiegen möchte. Ich habe mich sehr bemüht, nicht allzu oft links abzubiegen und möchte mich aber sehr herzlich bedanken bei der Susanne, dass sie hier im Podcast war, dieses Gespräch zu führen, auch den Verein vorzustellen mit mir, der meiner Meinung nach eine ungemein wichtige Aufgabe erfüllt. Ein Gedanke dazu sei mir noch gestattet. Es ist ja so, dass man natürlich manchen Menschen aktuell und ganz schnell auch helfen kann, aber ich habe so das Gefühl, dass dieser Verein jetzt auch da deswegen stark ist, weil hier Strukturen geschaffen werden für die Zukunft. Und es gibt ja diesen sehr schönen Spruch, den ich immer wieder bemühe, dass es sich um eine gesunde Gesellschaft handelt, wenn Menschen Bäume pflanzen, in dessen Schatten sie nicht sitzen werden. Das heißt, wir arbeiten hier für zukünftige Generationen und das gibt mir zumindest auch ein sehr gutes Gefühl und vor allem das Gefühl, irgendwie auch das Richtige zu tun. Also vielen Dank, liebe Susanne, vielen Dank auch noch an das Team des Vereins, Elisabeth Gottfried, nochmal zu erwähnen und Vivian Hallermey und Jelisaveta Gordic. Ich glaube, ohne euch wäre die Welt ein bisschen ein Stück ärmer. Bedanken möchte ich mich auch, wie immer, bei Matthias Jakisic für die Produktion dieses Podcasts und für die Musik, Sarah Scherer für die Stimme und meinem Redaktionsteam, Lara Bandion und Fabienne Lubczyk. In diesem Sinne, wir gehen in großen Schritten oder mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Was ich noch ankündigen kann, ist eine Ausstellungsbesprechung mit meinem Vater gemeinsam und dann den liebgewonnenen Jahresrückblick mit Silvi Eigner, Chefredakteurin des Panas. Darauf freue ich mich schon sehr. Also, jetzt schon mal so eine schöne Adventszeit und schaltet in 2 Wochen wieder ein, wenn es dann wieder heißt, ausgesprochen Kunst.